Deutschlandfunk Marktplatz.
Welches Elektrogerät ist Ihnen denn zuletzt kaputt gegangen?
Ja, der Backofen, der ging kaputt.
Was haben Sie mit dem alten Backofen dann gemacht?
Hat der mitgenommen, der uns den neuen gebracht hat. Ein neuer kostet nur ein paar hundert, das ist ja viel günstiger. Also das ist schon ein blöder Bereich.
Unbefriedigend, ne?
Unbefriedigend und nichts mit nachhaltig.
Unser Toaster ist 42 Jahre alt. Also seit wir verheiratet sind, haben wir die Geräte.
Der Toaster, der überlebt Sie dann noch?
Der überlebt uns. Und die Brotmaschine übrigens auch. Und das elektrische Fleischmesser, ne? So, und heute wird der Scheiß gebaut, damit es ein halbes Jahr oder ein Jahr haltet, dass man sie wegschmeißt und das nächste neue kauft.
Welches Elektrogerät ist Ihnen denn zuletzt kaputt gegangen?
Ein Wasserkocher.
Und was haben Sie dann gemacht?
Einen neuen gekauft.
Weil reparieren, das
lohnt sich nicht bei den Preisen. Öfter mal was Neues kaufen, dann ist man immer designtechnisch auf dem neuesten Stand.
Wie sieht Ihr Wasserkocher aus?
Schwarz und mit Chromleisten. Ja, da muss auch zur Küche passen.
Vor kurzem habe ich zu meinem Mann gesagt, wir müssen uns einen neuen Haartrockner kaufen. Der sieht nicht mehr schön aus, aber der hält immer noch.
Verdammt.
Der hält immer noch. Verdammte Haartrockner, das gute Stück. Aber es ist vielleicht nicht so schnittig im Design. Florian Rappaport hat für den Deutschlandfunk auf der Straße nach Elektrogeräten und wie es man mit der Reparatur hält, herumgefragt. Ich wünsche einen guten Morgen. Mein Name ist Jule Reimer. Ja, wie war das? Hielten Elektrogeräte früher wirklich länger? Und wenn sie jetzt kaputt gehen, was soll man tun? Soll man selber reparieren? Jemanden suchen, beim Händler nachfragen? Wann lohnt sich das überhaupt noch? Welche Rechte gibt es beim Reklamieren und gibt es so etwas wie das geplante Kaputtgehen, also diese berüchtigte Obsoleszenz? Rufen Sie an unter der Nummer 00 800 44 64 44 64 64 oder schreiben Sie uns eine E-Mail unter marktplatz@deutschlandfunk.de. Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit oder auch Ihre Fragen zu diesem Thema Umgang mit Elektrogeräten, Entsorgen, reparieren lassen, neu kaufen. Das ist heute Thema im Marktplatz. Und die Gäste, die Experten sind Johanna Südow, Referentin für Ressourcenpolitik und IT-Branche bei Germanwatch.de, eine Organisation, die sich insbesondere für Klimaschutz und auch den schonungsvollen Umgang mit Ressourcen einsetzt. Guten Morgen nach Berlin.
Hallo.
Lars Gauster ist Meister für Informationstechnik. Übersetzt ist es dann ungefähr sowas wie Radio- und Fernsehtechnik. Und ihm gehören die Dannenberger Bild- und Tonfirma Gausterhaus. Sie haben sich auf Reparaturen spezialisiert, Herr Gauster. Und Sie haben auch ein monatliches Repair-Café. Und wir begrüßen Sie in Hannover. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Und im Kölner Studio neben mir sitzt Michelle Jahn. Sie ist Referentin für Kaufrecht bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Ich bitte um Verständnis, wir sind zugeschaltet, wir sind praktisch über die Republik verteilt, wenn wir uns gegenseitig unterbrechen. Lars Gauster in Hannover. Häufig liegen dann kaputte Geräte zu Hause herum und es stellt sich eben die Frage, entsorgen oder reparieren. Haben Sie da einen Tipp, wie man da vorgeht?
Also ich sage mal jetzt rein aus meiner Erfahrung her, wir bekommen ja jeden Tag die tollsten Herausforderungen an Reparaturen rein. Generell lohnt sich immer ein Blick. Wenn es ein ehrlicher Fachhändler ist, der würde auch sagen, bring mal her, wir gucken einmal ganz kurz. Dann kann man relativ schnell entscheiden, kann man es reparieren oder nicht. Oder manch ein Fachhändler sagt auch, das wird bei mir zu teuer, geh doch mal ins Repair-Café. Und es gibt auch tatsächlich Kollegen, die auch nebenbei ein Repair-Café betreiben und mit dem man dann auch mal zusammen ein Produkt nochmal kostenlos reparieren kann.
Ist der entscheidende Punkt dann häufig, kann man es überhaupt aufschrauben?
Es ist ein ganz gewaltiger Punkt, kann man es aufschrauben. Und auch nicht jedes Produkt, was man kauft und man dreht es um und es sind Schrauben sichtbar, bedeutet auch für den Endverbraucher, dass man es aufschrauben kann. Also das daran hapert es ganz oft, dass es eben nicht reparabel ist, weil es teilweise nicht aufschraubbar ist.
Johanna Südow von Germanwatch. Ihre Organisation kümmert sich um die Frage, wie Ressourcen und Klima geschont werden können. Sie machen sich stark für ein Recht auf Reparatur. Was ist denn das?
Ja, das ist so, dass im Moment ist es so, dass selbst wenn man ein Produkt hat innerhalb der Gewährleistung oder Garantiezeit und will es reparieren, sagt, ich will es, will da umweltschonend sein, will es reparieren, dass man gar nicht das Recht hat, sondern dass einem der Hersteller gleich sagt, ach nee, du, sie aus Kostengründen geben wir ihnen gleich ein neues. Und wir fordern, dass ein Verbraucher das Recht haben muss zu entscheiden, ich will, dass es repariert wird und dass ich das Alte behalten darf. Und gleichzeitig beinhaltet das Recht auf Reparatur auch die Gleichstellung aller Akteure, die reparieren wollen. Und es bedeutet auch, dass zum Beispiel unabhängige Werkstätten, die nicht im Vertrag mit den Herstellern stehen, den Zugang zu Ersatzteilen und Diagnosesoftwaren haben. Denn die Ersatzteile sind oft der Grund, warum dann nicht mehr repariert wird.
Auf die Details kommen wir noch. Aber jetzt fragen wir doch erstmal die Juristin Michelle Jahn von der Verbraucherzentrale. Ich habe mir einen Laptop gekauft, 2 Wochen alt, funktioniert nicht mehr. Welche Rechte habe ich?
Also es kommt entscheidend darauf an, wann ich diesen Laptop gekauft habe. Ich habe nämlich ab dem Kaufdatum 2 Jahre lang die sogenannten Gewährleistungsrechte. Das heißt also, ich kann den Laptop reparieren lassen oder mir einen neuen liefern lassen. Und es ist auch tatsächlich so, dass ich als Käufer da die Wahl habe. Also ich kann im Prinzip bestimmen, ob repariert wird oder nicht. Das Problem liegt dann häufig eben so, dass die Verkäufer dann sagen, die Reparatur ist bei so einem teuren Gerät dann zu aufwendig und verweisen einen dann auf die Neulieferung. Aber also gesetzlich ist es so eben, dass ich als Käufer erstmal selbst entscheiden kann.
Aber es gibt auch die Frage, wie beweise ich's? Und da gibt's Unterschiede, je nach Zeitraum.
Das ist genau der Knackpunkt. Es ist nämlich so, in den ersten 6 Monaten, wenn ich feststelle, der Laptop springt nicht mehr an, dann ist es eben so, dass der Händler eben beweisen muss, dass dieser Fehler schon von Anfang an nicht vorlag sozusagen. Also wenn der Fehler in den ersten 6 Monaten auftritt, muss ich nichts weiter tun im Prinzip. Wenn jetzt der Fehler allerdings später auftritt, dann muss ich als Käufer hergehen und beweisen, dass das schon damals beim Kauf ein Problem bei diesem Gerät eben gab.
Herr Gausser, geht das überhaupt?
Es ist sehr schwer nachzuweisen, in beide Richtungen. Einmal für den Verbraucher ist es sehr schwer nachzuweisen, dass das Problem schon beim Kauf des Gerätes eventuell bestand, weil ja viele Problematiken erst, ich sag mal, mindestens nach 14 Tagen, 3 Wochen oder 6 Wochen erst auftreten. Und dann ist es natürlich auch für den Händler, wie gesagt, sehr schwer nachweisbar, dass es ein Problem gibt, der eventuell nicht durch die Nutzung durch das Kunden kam, sondern eventuell ein Problem vorliegt, dass es schon vom Herstellerseitig war. Und das ist relativ schwer nachzuweisen. Wie gesagt, für beide Richtungen. Ziemlich schwer.
Ganz wichtiger Aspekt, mein Vertragspartner auch für die Gewährleistung ist nämlich nicht der Hersteller, sondern der Händler, Frau Jahn, ja?
Genau richtig. Also ich muss mich nicht an den Hersteller verweisen lassen. Wir wissen aus der Praxis, dass das ganz oft passiert, dass Kunden eben zurückgewiesen werden im Geschäft und es wird gesagt, ja, wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Aber es ist tatsächlich so, dass der Verkäufer dafür verantwortlich ist, in den ersten 2 Jahren, dass da eben keine Mängel auftreten. Und der muss eben auch dann reparieren oder neu liefern.
Mhm. Entschuldigung, ich habe einen Froschenhals. Gibt es klassische Fehler, die immer wieder auftauchen? Herr Gauster?
Also es gibt generell bei, ich sag mal, relativ hochwertigen Maschinen, ich nenne jetzt mal eine sehr teure Kochmaschine, die in ganz vielen, vielen Haushalten steht. Und wir reden jetzt von dem top aktuellsten Modell, was sehr gerne kaputt geht, was auch teilweise mangelhaft konstruiert ist, sodass durch ein Vergessen eines Bauteils, sagen wir mal, ich vergesse jetzt zum Beispiel in einem Mixbehälter ein Messer reinzusetzen und stelle diesen Mixbehälter denn rein und dann läuft diese ganze Maschine voller Flüssigkeit und ich habe einen kapitalen Schaden, der in die mehreren 100 € gehen kann. Ja, also das kommt relativ häufig vor.
Frau Südow von German Watch, Sie sagen, wir brauchen ein Recht auf Reparatur. Haben Sie sich denn auch Gedanken darüber gemacht, wann es sich lohnt, ein Gerät reparieren zu lassen?
Dann kommt es immer darauf an, was man als Grundlage setzt. Also für die Umwelt und aus sozialer Perspektive lohnt es sich immer zu reparieren. Vor allem bei IT-Geräten. Bei Kühlschränken muss man dann noch mal ein bisschen länger schauen. Aber wenn man sich jetzt Notebooks anschaut und selbst davon ausgehen würde, dass es eine Effizienzsteigerung von 70% im Strom gibt, was sehr unrealistisch ist. Aber selbst dann würde es sich lohnen, erst nach 13 Jahren ein neues Notebook zu kaufen. Mhm. Und wenn man davon ausgeht, eben von einer realistischen Energieeffizienzsteigerung, dann müsste man einen Computer mehrere Jahrzehnte nutzen. Und das macht heutzutage nicht mehr. Also wenn man sich die Umweltbilanz anschaut, dann muss man wirklich einfach immer lange nutzen bei IT-Geräten.
Mhm. Herr Gauster?
Das ist schon richtig. Also es ist ja nur auch, wir haben ja das große Problem, dass zum Beispiel im IT-Bereich, ich sag mal, die Geräte ja Software-obsolent sind. Das heißt also, sie werden ja durch Software immer langsamer gemacht. Das heißt, die Sicherheitspakete werden immer größer geschnürt, es werden immer mehr Informationen reingepackt in die Software-Geschichten, sodass denn mein Computer, den ich denn, was weiß ich, vor 2, 3 oder 5 Jahren erworben habe, irgendwann nicht mehr up-to-date ist, also nicht mehr leistungsfähig ist. Und da nützt es ganz oft auch wenig, ihn halt mit Arbeitsspeicher aufzurüsten oder halt auch manchmal die Festplatte tauschen. Bei manchen Geräten hilft es ganz gewaltig, bei manchen Geräten hilft es gar nicht. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenproblem und dadurch haben wir natürlich halt eine relativ hohe Fluktuation der Endgeräte.
Mhm. Aber diese Software, ich meine, wir möchten ja alle Geräte, die immer besser funktionieren. Die Software ist ja dann auch wirklich häufig besser.
Aber die Software könnte auch viel effizienter gestaltet werden. Das ist einfach auch eine Programmierungssache.
Ja. Aha, okay. Habe ich eigentlich irgendwelche Rechte, Frau Jahn von der Verbraucherzentrale, wenn mein Gerät eben nicht mehr nutzbar ist, weil ja zum Beispiel sich die Software verändert hat? Ist das schlicht Pech?
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, das jetzt auch gerade auf der EU-Ebene eben diskutiert wird. Wie ist das bei diesen vernetzten und vernetzbaren Geräten, die sogenannten Smart-Home-Geräte, die ja jetzt immer mehr kommen sollen? Es ist eben so, also wenn ich jetzt einen Fehler feststelle, ist es eigentlich erstmal egal, ob der an der Software oder an der Hardware liegt, denn reparieren oder ersetzen lassen kann ich mir das Gerät jetzt unabhängig davon, ob der Verkäufer etwas dafür kann, dass das Gerät kaputt ist. Also sprich, wenn ich jetzt eben einen Laptop habe und der Verkäufer sagt mir, ja, das liegt aber an der Chipkarte so und so, dann muss ich mich da nicht zurückschrecken lassen, sondern ich kann eben weiterhin darauf beharren, dass ich das repariert haben will. Und wie die Reparatur besorgt wird, ist letztlich Sache des Verkäufers. Aber da reden wir natürlich von diesen 2 Jahren Gewährleistung. Was passiert also nach den 2 Jahren? Da ist es eben oft so, dass man als Verbraucher dann in die Röhre guckt, weil dann ist man eben auf die Garantie dann des Herstellers angewiesen. Und in den Garantiebedingungen werden solche Sachen oft ausgeschlossen. Dann wird eben nicht für Softwarefehler und sowas gehaftet. Also das ist wirklich momentan noch ziemlich unbefriedigend.
Mhm. Okay, ich komme zu dem Schluss. Das Gerät ist aus meiner Sicht reif für die Entsorgung. Was mache ich dann damit?
Das ist ein Thema für sich. Also man hat immer die Option, es zum Fachhandel zurückzubringen, zum Wertstoffhof zurückzubringen. Das wäre ein Punkt, wo ich sagen würde, damit kann man Recycling wieder fördern. Schwierig ist es, dass kleine Handwerksfirmen, ich sag mal so wie wir zum Beispiel, wir sind 2, 3 Mitarbeiter und haben halt eine Fläche von ungefähr 60 Quadratmeter vom Laden her. Und Firmen erst ab 400 Quadratmeter sind verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen. Wir nehmen sie gerne zurück. Wir helfen auch ganz gerne den Kunden, sagen, bringen Sie auch hier zu uns. Wir entsorgen Sie fachgerecht. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Bei vielen anderen Firmen ist es tatsächlich so, da kommt denn, ich sag mal, ein dubioser Reparateur, der sagt, ich nehme eure Geräte und sorge dafür, dass sie wieder in den Kreislauf kommen. Und das sind diese Geräte, die nachher dann zum Beispiel auch Richtung, ich sag mal, Afrika verschwinden, Richtung Rumänien verschwinden, Richtung China wieder verschwinden und dort auf diesen großen Müllhaltenden landen, wo halt diese Geräte zerstört werden. Darum ist eine fachgerechte Entsorgung über einen Wertstoffhof oder über einen richtigen Fachmann ratsam. Es gibt ja auch immerhin genug Firmen, sag ich mal, wo man Sachen abgeben kann und die tatsächlich auch die Sachen wieder recyceln oder wieder ein Upcycling machen von diesen Geräten oder refurbish, wieder herstellen von irgendwelchen Computergeräten. Genau, wieder herstellen von irgendwelchen Computergeräten.
Was insgesamt in der Gesetzeslage momentan problematisch ist, dass es kann ja sein, dass man selber das Produkt nicht mehr haben will, aber dass es trotzdem noch wiederverwendet werden kann. Oder dass auch zum Beispiel Repair-Cafés Interesse an den Ersatzteilen aus diesen Geräten haben. Und momentan ist es so, dass diese Geräte dann auf den Wertstoffhöfen nicht nochmal untersucht werden dürfen, bevor sie wirklich, bevor sie nicht mehr brauchfähig sind, ob sie nochmal wiederverwendet werden können oder ob Ersatzteile da gebraucht werden können.
Mhm. Herr Gauster, sagen Sie nochmal ganz genau, wo Sie Ihre Sachen hinbringen?
Also wir bringen sie tatsächlich zu unserem Wertstoffhof, aber da muss man auch dazu sagen, die Geräte, die wir zum Wertstoffhof bringen, sind auch nicht mehr reparabel. Da ist auch nichts mehr von zu gebrauchen. Das heißt, also wir machen selber, schlachten teilweise die Fernsehgeräte aus, gucken nach, was können wir davon noch gebrauchen, damit wir eben Module aus diesen Fernsehern eventuell wieder ein zweites Leben verschaffen können, damit wir halt andere Geräte, die denn, sag ich mal, normalerweise weggeschmissen werden würden, relativ kostengünstig reparieren kann.
Jetzt muss ich mal technisch ganz doof fragen, so ein alter Röhrenfernseher, ist da noch was Brauchbares drin?
Beim alten Röhrenfernseher ist es wirklich eher schlecht. Da freut sich sogar der Wertstoff hoch, weil die dort relativ schnell das Gerät erstmal vor Ort teilweise zerstören und sich hinten die großen Kupferspulen rausholen und diese die wieder weiterverkaufen. Also bei den Röhrengeräten ist es eher schlecht.
Okay, aber Kupferspulen rausholen und weiterverkaufen ist ja auch eine Form von Recycling.
Richtig, richtig. Das ist eine gute Form von Recycling auf jeden Fall.
Das Problem beim Recycling ist ja häufig auch, dass eben dann nicht mehr, dass nicht alle Metalle recycelt werden, sondern nur die, bei denen es sich lohnt und der Rest nachher geschreddert wird. Deswegen muss man auch schauen. Es gibt gewisse Sammlungen, zum Beispiel von Umweltverbänden in Kooperation mit Mobilfunkanbietern, die da versuchen, mehr rauszuholen und wirklich noch möglichst viel zu reparieren und dann auch möglichst viel zu recyceln.
Oh Jan?
Man kann auch feststellen, es werden einfach derzeit noch zu wenig Geräte insgesamt zurückgegeben, also Elektroaltgeräte. Die Quote soll bis 2019 dann bei 65% etwa liegen, aber man sieht, 45% wandern dann eben trotzdem noch in die Tonne. Da ist natürlich noch erheblich Luft nach oben.
Noch eine kurze Frage, Herr Gauster, so als Kriterium, wann kann ich selber reparieren?
Wenn man es theoretisch aufschrauben könnte, aber das ist wie gesagt auch keine Aussage mehr. Oftmals sind Geräte im Schein verschraubt und dennoch geklebt. Also das ist ein Problem, was wir ganz oft haben.
Oh, Das heißt, einfach mal rumprobieren wäre aber eine Option.
Es ist immer eine Option, das rumzuprobieren, solange man das Gerät dadurch nicht zerstört.
Bei iFixit gibt es auch tolle Anleitungen dazu.
Wie heißt das?
iFixit
auf YouTube oder?
Nee, kann man im Internet eingeben, iFixit, und die machen so ein Teardown von verschiedenen Geräten.
Das müssen sie uns alles übersetzen, Teardown?
Also die zeigen einem, wie man das auseinandernehmen kann, und die qualifizieren auch von vornherein Produkte nach ihrer Reparierfähigkeit. Genau. Und weil das bedeutet auch, dass man bei der Anschaffung schon gleich mit überlegen kann und sollte, ist das Produkt reparierfähig, und das dann sich solche Produkte aussuchen kann und die dann reparieren kann. Und dort gibt es auch das Werkzeug dazu.
Ah, okay, gut. Also wir werden dann zuschauen, dass wir das in irgendeiner Form auf unsere Webseite stellen können. Der Marktplatz heute mit den Elektrogeräten. Reparieren, ersetzen oder entsorgen. Und die Hörer und Hörerinnen sind gerne aufgerufen und gebeten, mitzumachen. Und das geht so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Genau, und ich wollte jetzt direkt auf eine Hörerin eingehen. Christine Ax kommt aus Panker-Mattwitz und sie schreibt uns: Ich würde gerne darauf hinweisen, dass Frau Jahn irrt, Frau Jahn von der Verbraucherzentrale, die Juristin. Wir haben als Nutzerinnen und Eigentümerinnen nicht das Recht, auf eine Reparatur zu bestehen, weil die Rechtsprechung den Herstellern und Händlern ermöglicht, die wirtschaftlichste Lösung zu wählen. Und das ist oft sehr der Austausch eines defekten Gerätes gegen etwas Neues, was gerade bei Rechnern ein großes Ärgernis sein kann, weil man dann das Gerät neu konfigurieren muss und alle Daten verloren sind. Die Verbraucherverbände sind leider bisher der Ansicht, dass das auch kein Problem ist, weil sie generell für das Recht auf Konsum und neue Produkte kämpfen und nicht oder weniger für die Reparatur und ein Recht auf Reparatur. Ja, Frau Jahn, das richtet sich an Sie.
Ja, genau. Also dazu würde ich gerne sagen, dass es einmal natürlich so ist, der Händler kann die Reparatur auch verweigern, wenn sie jetzt im Verhältnis zum Wert der Sache unverhältnismäßig wäre. Da ist die Rechtsprechung uneinheitlich. Man sagt immer so, wenn es doppelt so teuer wäre zu reparieren, als das Gerät tatsächlich wert ist, dann kann man es auch verweigern, diese Reparatur. Es geht uns als Verbraucherzentrale NRW eben darum, dass Kunden sich nicht direkt mit diesem Hinweis, dass das alles unverhältnismäßig abspeisen lassen, sondern dass sie erstmal auf ihrem Recht, das, die Gewährleistung auszuwählen, bestehen. Das zum einen. Und das andere ist eben, dass wir uns nicht als Verbraucherverband für den Konsum einsetzen, sondern wir setzen uns eben auch dafür ein, dass diese Gewährleistungsfristen verlängert werden, was ja auch dazu führen würde, dass weniger neue Geräte gekauft würden und die Geräte länger nutzbar blieben. Und zwar fordern wir, dass die Gewährleistungsfrist dann mindestens auf 5 Jahre verlängert wird, von jetzigen 2 Jahren. Und wir fordern eben auch, dass diese Beweislastumkehr von 6 Monaten auf 2 Jahre verlängert wird. Das heißt also, wenn ich jetzt innerhalb von 2 Jahren nach dem Kauf feststelle, der Laptop schaltet sich einfach nicht mehr an, dass ich dann eben nicht beweisen muss, dass das später passiert ist, dass ich nicht mehr beweisen muss, dass das schon beim Kauf so war, sondern dass der Händler beweisen muss, dass es später passiert ist. So ist es ja momentan noch nicht geregelt. Und da setzen wir uns eben auch aktiv für ein, dass diese Fristen verlängert werden und dass dann eben langlebige Güter auch wirklich langlebig sind für den Verbraucher.
Frau Süde, würden Sie sich da mehr Unterstützung von den Verbraucherverbänden für Ihr Anliegen Recht auf Reparatur wünschen?
Ja, also die Verbraucherzentrale sind auch in unserem Netzwerk Rundertisch Reparatur, wo wir insgesamt, was ein Punkt ist, wo viele Akteure in diesem Netzwerk als kritisch sehen, ist, dass die Gewährleistung dazu führen kann, dass insgesamt nicht mehr repariert wird, weil dem Hersteller immer mehr dann auch die Möglichkeit, vor allem eben nicht den unabhängigen Reparateuren, sondern den anderen, die Möglichkeit gegeben wird, zu reparieren, zu entscheiden, ob sich Reparatur lohnt oder ob sich Reparatur nicht lohnt. Und dass dann langfristig die Reparatur ausstirben könnte. Mhm. Weil auch jetzt ist es schon so, dass sich einfach Reparatur meistens, also dass die Ersatzteile so teuer sind, dass es auch vor allem für die unabhängigen Reparateure, dass sich dann, dass da nicht mehr repariert wird und der Hersteller sagt, okay, es ist für mich günstiger, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen und deswegen mache ich das. Und das hat auch ja globale Zusammenhänge, denn bei der Produktion, die Produkte werden so zu so günstigen Bedingungen produziert, es werden da nicht mal die Mindestlöhne gezahlt und wenn man sich anschaut, was im Bergbau passiert, da allein das Gold, was in einem Telefon steckt, ein paar Milligramm verursachen 100 Kilogramm Abraum, der dann wieder Felder blockiert, Böden verseucht und Leute von ihrem Land vertreibt. Und all das wird nicht in den Preis eingerechnet, wird externalisiert. Und die Unternehmen haben im Moment auch noch keine effektive Rechtsprechung, die eben da das verhindert. Und vor allem auch Unternehmen, die da sich besser verhalten, belohnt, sondern es wird die Unternehmen, die sich nicht daran halten an Menschenrechte, die kommen so einfach durch.
Das sind sozusagen die sogenannten externen Kosten der Produktion, die in den Unternehmensbilanzen nicht auftauchen, beziehungsweise die Unternehmen benachteiligen, die eher darauf achten würden, dass die nicht auftreten. Ich ergänze noch ganz kurz, Christine Ax, die uns hier geschrieben hat, die ist auch von der Koordination Runder Tisch Reparatur. Vielleicht sollten wir an der Stelle eine Sache klären, wenn ein Gerät zu früh kaputt geht und ich selbst dran rumschraube. Erlischt dann das Recht, es beim Händler zu reklamieren?
Es kann natürlich sein, also es ist so, ich muss mich erstmal an den Händler tatsächlich wenden. Wenn ich jetzt vorab selbst tätig werde, dann ist es tatsächlich so, dass ich meine Gewährleistungsrechte eben verlieren kann. Das heißt, man sollte, bevor man selbst an das Gerät geht, wenn es innerhalb von dieser Gewährleistungsfrist ist, sich erst nochmal an den Händler wenden. Wenn jetzt der Händler sagt, nee, ich möchte aber nicht reparieren, sondern es wird ausgetauscht, dann kann man ja immer noch mal überlegen als Verbraucher, ob man das für sinnvoll hält und dann möglicherweise selbst reparieren, dann trägt man aber auch das volle Risiko.
Wir haben eine Hörerin, Frau Deckert, der ist, glaube ich, auch um die Frage der Reparatur und die Zusammenarbeit mit den Werkstätten oder mit den Händlern geht. Guten Morgen.
Guten Morgen, Martina Deckert, Laumersheim. Ich möchte eine Erfahrung weitergeben, die ich mit unserem Kaffeevollautomaten von Krups, eine EA90, hatte. Ein teures Gerät, ist aber aus der Garantiezeit heraus und wir wollten es zu einer Inspektion bringen, haben uns im Internet informiert über Werkstätten und einige Werkstätten haben uns gefragt, ob das ein neueres Gerät ist oder ein älteres und bei der Antwort, dass es ein neueres Gerät ist, kam, machen wir nicht, ist zu schwierig. Wir haben dann eine Werkstatt gefunden in Bad Dürkheim, haben die Maschine hingebracht, haben 97 Euro bezahlt und zu Hause gemerkt, dass das unten immer noch so ein bisschen getropft hat. Das war jetzt nichts Schlimmes, aber wir dachten, dass das einfach mit behoben wird. Und haben dann aber zur Antwort bekommen, ja, das ist nichts weiter. Dann haben wir eine neue Firma gesucht. Ach so, und diese Firmen, die ersten beiden, haben wir gefunden unter meinmacher.de. Und die standen da als Firmen, die speziell für Krups zuständig sind. Oder also als,
haben die behauptet, dass sie Vertragswerkstätten sind?
Nee, unter meinmacher haben wir die gefunden. Und wir waren dann davon ausgegangen, dass das Vertragswerkstätten sind, waren es aber nicht. Und dann haben wir eine klitzekleine Zwei-Mann-Firma, zwei Orte weitergefunden, haben es dann wieder hingebracht und die haben das durchgeguckt und haben gesagt, da ist gar nichts gemacht worden. Und das war für uns schon frustrierend. Und die haben dann auch gefunden, dass da was undicht war, haben das ausgewechselt und haben wir nochmal 80 Euro bezahlt. Also wir waren ordentlich frustriert. Und meine Sache, die ich weitergeben möchte, ist eigentlich, dass man da auf meinen Macher einfach gucken muss. Vielleicht gibt es auch noch andere Seiten. Man denkt, das sind Vertragswerkstätten, aber das sind sie nicht.
Dazu kann ich auch noch mal ganz kurz was sagen.
Ja, Herr Gauster.
Und zwar hängt hinter meinmacher eine große Firma und diese Firma ist auch am runden Tisch der Reparatur beteiligt. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man kauft sich im Prinzip ein bei meinmacher und meinmacher schaltet ganz gezielt in meiner Region, wo ich tätig bin, über Google ganz gezielt Werbung. Sondern es bedeutet, wenn ich jetzt mein Kaffeemaschinenmacher bin, werde ich relativ schnell in meiner Region auf Platz 1 stehen, wenn ich eintippe bei Google, was weiß ich, ENA 90 defekt. Dann steht also denn zum Beispiel Firma XY gleich als erstes auf Suchplatz 1 und steht auch unter Werbung, aber klickt das natürlich an. Ich muss dazu sagen, es gibt wirklich ganz, ganz tolle Reparateure unter meinen Macher. Ich kenne persönlich welche, wo ich auch sage, da würde ich meine Sache auch hinschicken. Aber auch da haben wir immer das Problem, wir haben auch schwarze Schafe darunter. Es sind nicht alle perfekte Reparateure und es sind auch nicht alle, ich sag mal, gute Kaufleute dabei. Das ist aber normal.
Frau Deckert, wir danken für diesen wichtigen Hinweis. Ich wollte den gerne ergänzen. Wie ist das denn, wenn ich mich mit so einem teuren Gerät dann an einen Macher wende und es ist jetzt keine Vertragswerkstätte, das kennt man vom Auto, aber von der Kaffeemaschine?
Also erstmal juristisch wäre das jetzt erstmal kein Problem, sondern man kann ja, das wäre ja jetzt, es ging ja jetzt gar nicht mehr um den Kauf und die nachfolgenden Rechte, sondern es ging jetzt ja vielmehr darum, wenn ich etwa eine Reparatur in Auftrag gebe und die wird dann schlecht ausgeführt, was habe ich dann wieder für Rechte? Und dann hat man eben auch wieder Gewährleistungsrechte, man kann dann eben verlangen, dass die Reparatur nochmal durchgeführt wird. Aber in so einem Fall, wo man jetzt sagt, man hat das Vertrauen völlig verloren und man wurde auch noch getäuscht darüber, dass es eine Vertragswerkstatt ist, da könnte man auch sein Geld für die Reparatur zurückverlangen und auch das Geld zurückverlangen, was man jetzt mehr gezahlt hat beim jemanden, der es am Ende repariert.
Ich sage nochmal die Nummer des Hörertelefons. Das ist die 00800 44 64 44 64 und die E-Mail-Adresse, unter der Sie uns erreichen, die lautet marktplatz@deutschlandfunk.de. Und jetzt hatte ich Frau Südow gerade, die ich nicht sehen kann, weil sie in Berlin ist, unterbrochen.
Bitte. Ich wollte nochmal was zu den Vertragswerkstätten sagen. Und so bei meinem Macher sind ja gezielt auch die, die nicht die Vertragswerkstätten sind. Weil die Vertragswerkstätten, da wird man ja auch direkt vom Hersteller hingewiesen und die machen dann die Reparaturen innerhalb der Gewährleistung und danach machen die das aber nicht mehr und die machen auch eben oft nicht mehr die Reparaturen, weil es sich nicht mehr lohnt. Und die Bedingungen, unter denen die Vertragswerkstätten arbeiten, sind auch echt in vieler Weise höchst problematisch und ganz prekär, sodass es da auch immer weniger Leute gibt, die das machen.
Da wird sehr schlecht gezahlt, möchten Sie sagen, obwohl die in Deutschland sind? Oder wird das dann in die Ukraine geschickt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Es gibt auch hier Vertragswerkstätten, aber da sind auch die Preise, die von den Herstellern gezahlt sind, könnte man auch sagen, teils vielleicht auch so absichtlich niedrig gehalten, damit sich das nicht mehr lohnt. Und das ist natürlich im Reparatursektor allgemein so, dass es einfach kein lukrativer Sektor ist, weil die Ersatzteile eben so hochpreisig verkauft werden, von den Herstellern gezielt, damit die Produkte nicht lange halten.
Ich würde gerne nochmal auf die Frage des Neukaufs eingehen. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Vielleicht vorweg, allein in Deutschland fallen jährlich rund 1,7 Millionen Tonnen Elektroschrott an. Weltweit sind es zwischen 40 und 50 Millionen Tonnen. Und eben häufig sind bestimmte Geräte ja noch nutzbar. In Hamburg hat die Stadtreinigung ein Kaufhaus ins Leben gerufen, in dem alte Elektrogeräte wieder fit gemacht werden für den Verkauf, also Secondhand. Stielbruch heißt dieses Kaufhaus und Deutschlandfunk-Reporter Axel Schröder hat es besucht.
Roman Hottgenrott führt durch das offene Rolltor hinein in den bekanntesten Gebrauchtwarenladen Hamburgs. Bei Stielbruch findet man Sofas, Sessel, Spiegel oder Couchtische und jede Menge Elektroartikel.
Also wir sehen hier verschiedene Arten von Elektrogeräten, sogenannte Weißware sehe ich im hinteren Bereich. Da haben wir Waschmaschinen, Kühlschränke, Trockner und dann das typische alles an Lampen, an Unterhaltungselektronik, IT, Telekommunikation, Haushaltsgeräte, Gartengeräte sehe ich hier auch noch, alles relativ klar, gut und strukturiert geordnet, irgendwie nach Produktgruppen.
Roman Hottgenrott ist Betriebsleiter der Stielbruch-Filiale in der Hamburger Ruhrstraße und stolz auf das, was die 72 Mitarbeiter leisten. Stielbruch ist eine Tochterfirma der Hamburger Stadtreinigung und die Elektrogeräte, die bei Stielbruch auf Funktionsfähigkeit getestet und im Zweifel, wenn der Aufwand überschaubar bleibt, auch repariert werden, diese Geräte stammen von den Wertstoffhöfen der Stadtreinigung oder werden von den Hamburgern direkt dort abgeliefert. Der Betriebsleiter nimmt die Treppen in den ersten Stock. Hier sind die Arbeitsplätze untergebracht, an denen die elektrischen Geräte geprüft werden.
Hier wird gewerkelt und das zum Glück mit aller Konzentration und aller Ruhe. Wir haben hier 7 verschiedene Arbeitsplätze. Im Moment sind, glaube ich, 5 besetzt. Jeder der Kollegen hat so sein eigenes Metier hier. Da hinten werden zum Beispiel nur Lampen getestet, repariert, geprüft. Das ist der Lieblingsarbeitsplatz da. Da werden dann eben gerne mal Spielekonsolen und Ähnliches geprüft.
Und an einem der voneinander abgegrenzten Werktische kümmert sich ein Mitarbeiter gerade um die technisch anspruchsvolleren Kleingeräte.
Nach 300 Metern halten Sie sich rechts.
Ich kontrolliere hier zum Beispiel ein paar Navigationsgeräte, ob sie überhaupt noch brauchbar sind, ob man sie halt verkaufen kann. Ein paar Handys habe ich hier auch, die ich noch momentan auflade und versuche dann auf den neuesten Stand zu bringen sozusagen.
Bei den Handys ist meistens ein allzu alter und zu oft geladener Akku das Problem, erzählt der Techniker. Aber dieses Problem lasse sich schnell beheben.
Die Akkus selber sind austauschbar und solange sie austauschbar sind, sind wir immer noch gut bedient.
Sind die Navis oder Handys technisch noch in Schuss, wird die neueste Software aufgespielt und am Ende ein Geprüft-Sticker aufgeklebt. Dann kann die Ware in den Verkauf gehen und ist deutlich günstiger als im Elektronikmarkt. Bevor das geschieht, werden zum Beispiel bei den Lampen aber noch alle Kabel auf Brüche überprüft.
Eine Lampe einfach nur anzumachen und zu sagen, ja, Licht geht an, ist prima, Kleber drauf und verkaufen, ist so nicht drin, weil Sie müssen die durchgeführten Kabel zum Beispiel prüfen, ob da irgendwo Schwachstellen sind, die möglicherweise dazu führen, dass auch alte, ungeerdete Geräte dann zum Beispiel einen Schlag abgeben könnten oder so.
Über 50% der angelieferten Ware kann wieder verkauft werden, erzählt Roman Hortgenrott. Und demnächst soll durch eine ganz einfache Idee die Menge kaputter Elektroartikel von Anfang an reduziert werden. Dann sollen schon auf den Wertstoffhöfen der Stadt funktionierende Geräte einen Aufkleber bekommen. Dann müssen die Mitarbeiter weniger Fritteusen, Bohrmaschinen oder Stereoanlagen testen, um hinterher festzustellen, der Aufwand war umsonst. Aber schon heute, trotz der oft aufwendigen Prüfungen, erwirtschaftet der Gebrauchtwarenladen ein kleines Plus.
Axel Schröder über das Hamburger Second-Hand-Kaufhaus für Elektrogeräte Stielbruch. Herr Gauster, zugeschaltet aus Hannover. Sie betreiben ja selbst ein Repair-Café. Wir haben auch diverse Anrufe von freien Mitarbeitern oder sozusagen der Repair-Cafés. Wie funktionieren die?
Also wir haben in Damberg bei uns speziell das so gestaltet, dass der Kunde mit einem Gerät kommen kann, alles was er tragen kann, sagen wir mal so. Bis auf Drucker, wo wir natürlich die Erfolgsquoten relativ gering haben, die zu reparieren. Aber solche Geräte von einer Kaffeemaschine über einen Rasenmäher, über alles, was den Kunden lieb ist, kann er halt zum Reparaturcafé bringen und dort schauen dann auch, ich sag mal, Laien oder Hobbyhandwerker oder Rentner oder ambitionierte Menschen einfach diese Geräte einmal nach und kontrollieren das. Kann man was reparieren? Und die Erfolgsquoten im Repair-Café sind ziemlich hoch, weil teilweise dort die Sachen hinkommen, wo einfach der Fachhändler vor Ort sagt, nein, das lohnt sich nicht zu reparieren, das wird zu teuer oder wir brauchen da gar nicht erst reingucken, das macht gar keinen Sinn zu reparieren. Und mit wenigen Handgriffen sind ganz oft diese Geräte im Reparaturcafé wiederhergestellt.
Aber das ist unterschiedlich, wer da repariert, oder?
Ja, es sind ja halt viele Laien dabei, die einfach die Ambition haben zu sagen, wir arbeiten nachhaltig, wir möchten eben die Geräte nicht entsorgen.
Kontrollieren sich da die Kollegen auch selber so ein bisschen gegenseitig, die da oder Kolleginnen, die da arbeiten? Oder wie kann ich wissen, dass das auch wirklich halbwegs funktioniert? Ist auf meine eigene Verantwortung, ist klar.
Das ist erstmal grundsätzlich auf der eigene Verantwortung. Es gibt auch eine Hausordnung, die man zu unterschreiben hat, von wegen Haftungsausschluss mit allem drum und dran.
Okay.
Aber in der Regel ist es so, dass es immer eine elektrisch-technische unterwiesene Fachkraft vor Ort ist, die auch die letzte Prüfung abnimmt nach einer bestimmten VDE-Bezeichnung 0701, werden die Geräte zum Schluss noch einmal geprüft, damit man davon ausgehen kann, dass es keinen elektrischen Schlag gibt.
Mhm. Also das ist auch gesichert. Ja. Und preislich?
Preislich eigentlich gegen Spende, wenn es sein sollte. Ansonsten ist es komplett kostenlos, ein Repair-Café.
Okay. Thomas Meinhardt hat jetzt Hörerfragen gesammelt. Bitte schön.
Ja, und Herr Schulz hat angerufen und darauf hingewiesen, auf diese Gewährleistung und die Fachkraft, was wir ja gerade angesprochen haben. Also der Laie sollte dann besser ins Repair-Café gehen und nicht Elektrogeräte selber aufschrauben. Herr Schulz sagt, sobald man ein Werkzeug an einem Elektrogerät benutzt, dann darf man das eigentlich nicht, wenn man nicht fachkundig ist.
Ist das so?
Das ist grundsätzlich richtig, weil man ja nicht weiß, ob diese Person, sage ich mal, fachlich unterwiesen ist. Und es besteht ja immer die Gefahr, wenn das Gerät aufgeschraubt ist, eventuell irgendwo ein Draht abreißt, ein Draht brüchig ist und dieser Draht eventuell ans Gehäuse kommen kann und dadurch ein Schlag entstehen kann. Darum ist es auch ratsam, bei solchen Geschichten, wenn man sich wirklich unsicher ist, an einen Repair-Café zu gehen.
Und viele Wohltätigkeitsorganisationen, die gerne einen Kühlschrank oder einen gebrauchten Herd an eine Familie mit wenig Einkommen weitergeben würde, darf das nicht, weil sie Elektrogeräte nicht handeln darf.
Ja, ist das
also
so?
Also viele Wohltätigkeitsorganisationen nehmen keine Elektrogeräte an.
Das ist korrekt, weil man muss ja immer den Prüfnachweis machen. Ist es wirklich geprüft? Haben wir die ganzen Verordnungen eingehalten? Ist es wirklich geprüft nach VDE und so weiter, dass auch ja nichts entsteht? Und dementsprechend muss halt auch eine Gewährleistung, sage ich mal, drauf sein, dass dieses Gerät technisch einwandfrei
zum Kunden geht. Also bevor man da irgendwo was hintransportiert, immer vorher anrufen. Herr Diamant hat eine Erfahrung gemacht mit dem iPhone, gleich zweimal selber repariert, einmal sogar selber den Akku ausgetauscht und einmal noch ein Display aus einem alten in ein neueres getauscht, kosten 24 Euro. Und die Erfahrung, bei YouTube gibt es Tutorials, teilweise sagen die sogar, wo man die Ersatzteile herbekommt, denn das ist ja auch ein Problem.
Guter Tipp, Herr Gorster.
Ja, dazu kann ich auch noch ganz kurz was sagen. Wir betreiben eine große Facebook-Gruppe, die ist öffentlich und die Facebook-Gruppe heißt Reparieren statt Wegwerfen. Und dort sind wir mittlerweile 4.500 Mitglieder, wo, ich sag mal, ein ganz großer Teil von Akteuren, also von guten Reparateuren dabei ist, die den Kunden auch mal wirklich Tipps geben können. Und dort werden auch YouTube-Videos hochgeladen, gezeigt, wie kann man was reparieren, wo gibt es eventuell Serienfehler bei Geräten. Und da wird einem ganz, ganz, ganz oft auch geholfen. Und wie gesagt, natürlich halt YouTube ist ein Sprudel, ein Quell an Reparaturanleitungen, wie ich was als Otto Normalverbraucher selber reparieren kann. Und selbst wir vom Gausterhaus betreiben dort auch einen Reparaturkanal.
Ja. Viele Geräte kauft man nicht direkt beim Händler, sondern man bekommt sie beispielsweise zu einem Telefonvertrag dazu. Ist dann der Anbieter des Telefonvertrages der Ansprechpartner im Gewährleistungsfall oder dann doch ein Fachhändler, der auch solche Geräte verkauft?
Oh Jan. Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das kommt immer darauf an, wie der Vertrag im Einzelnen gestaltet ist und wer der Verkäufer ist. Also man sollte schon sehr genau darauf achten, wenn ich jetzt so einen Telefonvertrag oder Energievertrag abschließe, wer ist dann letztlich derjenige, der Verkäufer ist und dann eben auch für das Gerät haftet.
Wie sehe ich das? Also wo steht das im Vertrag? Oder
also das? Wenn es gesetzlich richtig abläuft, sage ich jetzt mal, dann ist es von Anfang an, vom Vertragsschluss an klar, wer der richtige Vertragspartner ist. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wir haben auch immer wieder Beschwerden, dass jemand einen Vertrag abschließt und eigentlich am Ende steht dann AGB jemand ganz anderes, der jetzt angeblich verantwortlich sein soll für den Verkauf. Das geht natürlich nicht, aber ja, mit diesen Schwierigkeiten hat man dann als Verbraucher manchmal zu kämpfen, dass man gar nicht erkennt, mit wem schließe ich hier gerade den Vertrag.
Wie sieht es mit der Rücknahmepflicht im Onlinehandel prinzipiell aus oder auch mit der Entsorgungsfrage?
Ja, also die Onlinehändler sind genau wie die stationären Händler, wie Saturn und Mediamarkt, wenn sie eine große Verkaufsfläche haben, auch verpflichtet, Altgeräte.
Bei denen zählt die Lagerfläche.
Bei denen zählt die Lagerfläche. Mhm. Die sind verpflichtet, die zurückzunehmen. Aber es gibt eben da im Gesetz nochmal so einen kleinen Ausweg. Und zwar steht da, dass man auch Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Nähe anbieten kann. Und da ist nämlich genau das Problem, weil das kann eben auch bedeuten, dass ich dann zu einer Postfiliale geschickt werde, um die Sachen zu versenden. Oder zu so einem Take-E-Back-System, das vielleicht 30 Kilometer entfernt ist.
Der Marktplatz mit Jule Reimer und dem Thema, was mache ich mit Elektrogeräten, die kaputt sind, ab wann entsorgen, vielleicht reparieren lassen. Ja, und wie wir vielleicht insgesamt schon damit Ressourcen und solchen Geräten umgehen können. Ihre Hörerfragen beantworten als Gesprächspartnerin und Expertin Lars Gauster, er ist Radio- und Fernsehtechniker und betreibt außerdem ein Repair-Café in Dannenberg. Michelle Jahn ist Juristin bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und Johanna Südow vertritt hier German Watch e.V., eine Nichtregierungsorganisation, die sich für Klima- und Ressourcenschutz einsetzt. Wir haben eine gesetzliche Änderung zum kommenden Monat, 15. August 2018. Die betrifft das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das unter anderem die Entsorgung regelt. Bisher waren ja nur größere Händler, der Händler ist der Vertragspartner, bei dem ich kaufe, nicht der Hersteller, verpflichtet, Geräte, die kaputt waren, zurückzunehmen. Wie sieht das ab dem 15. August aus? Wer kann dazu was sagen?
Ja, also ab dem 15. August ändert sich erstmal quasi der Anwendungsbereich des Gesetzes. Das bedeutet also, es müssen mehr Elektrogeräte zurückgenommen werden. Beziehungsweise ist jetzt so, jedes Gerät, das einen elektronischen Bestandteil hat, gilt erstmal als Elektrogerät, es sei denn, der Hersteller beweist eben, dass das unter so eine Ausnahme fällt. Das heißt,
es können
also
auch Schuhe mit Leuchtmitteln sein, also diese leuchtenden Turnschuhe, die die Kids anhaben. Ne?
Das typische Beispiel, die schönen Blinke-Turnschuhe, die ich selber auch als Sechsjährige natürlich hatte. Aber eben auch, sag ich mal, so ein Badezimmerschrank mit verdrahteten Lampen drin. Das fällt alles jetzt erstmal unter das Elektronikgesetz.
Und die kann ich jetzt überall abgeben oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil also, diese Ladengröße, die ist ja jetzt eingeschränkt worden. Also nicht eingeschränkt worden. Man kann sich jetzt nicht mehr herausreden, meine Ladenfläche ist weniger als 400 Quadratmeter.
Also an der Ladenfläche hätte sich jetzt erstmal nichts geändert. Das ist weiterhin mit dieser Größe so geblieben. Es heißt jetzt aber letztlich auch, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel im Schuhgeschäft diese Blinke-Turnschuhe kaufe, dass ich die dann nicht unbedingt in diesem Schuhgeschäft wieder zurückgeben kann, als Elektrogerät sozusagen, sondern dann eben woanders in einem Elektronikfachhandel zurückgeben kann. Und das geht eben deshalb, weil ich bei so kleinen Geräten, die nicht größer als 25 cm sind in ihren Abmessungen, die kann ich halt in normalen Mengen auch bei jedem anderen Elektronikgeschäft zurückgeben.
Herr Gauster, können Sie das ergänzen oder ändert sich da viel für Sie? Aber Sie nehmen ja alles.
Wir versuchen so weit wie möglich alles anzunehmen, das ist richtig, genau. Weil natürlich auch aus dem Punkt, vielleicht kann man sogar aus diesen Geräten ja sogar noch Rohstoff wieder gewinnen oder Ersatzteile sogar gewinnen.
Am Telefon ist Herr Reiser, den wir, ich weiß nicht wo, irgendwo in der Republik am Rande einer Straße erreichen. Guten Tag.
Genau. Grüß Gott, Reiser ist mein Name, im Raum Karlsruhe.
Okay.
Und zwar eine Anmerkung, ich selber bin Techniker seit knapp 30 Jahren und ich habe das vor 20 Jahren hat angefangen, wurden die Geräte billiger gebaut, einfach von der Produktion her und heute ist es so, damals konnte man Geräte wunderbar reparieren, war alles kein Problem, als Techniker ist man dann hingefahren, ich war beim Werkskundendienst, beim Großen, ist man hingefahren, hat das Gerät repariert, Kunde war glücklich, man ist wieder gefahren, heute ist es so, heute rentiert sich teilweise überhaupt nicht mehr ein Gerät zu reparieren. Man kann es teilweise auch gar nicht mehr reparieren, weil die Kosten für die Reparatur, wenn man es machen würde, einen Neupreis übersteigen wird. Und das ist eigentlich ganz traurig. Die Firmen propagieren immer so die Nachhaltigkeit, aber in Wirklichkeit sind die großen Konzerne und die großen Firmen, die die Geräte produzieren, einfach nur darauf aus, Geräte zu verkaufen. Damit machen die ihr Geld. Die machen nicht mit Reparaturgeld. Wie Sie vorhin schon gesagt haben, Ersatzteile sind teilweise sehr teuer. Das rentiert sich überhaupt nicht mehr.
Ja, also ja, viel geändert in der Produktion. Geben wir mal weiter an Frau Südow, die sich ja für geänderte sozusagen auch Produktion-Rahmenbedingungen einsetzt. Vielen Dank, Herr Reiser.
Ja, das ist bitte. Sicherlich ein Problem, dass die Produkte immer günstiger werden und das Reparieren auch durch die Ersatzteile immer teurer. Und da sind auch zum Beispiel, wenn man sagt, das Produkt an sich ist ressourceneffizienter und verbraucht weniger Rohstoffe in der Produktion, heißt es noch lange nicht, dass insgesamt der ganze Produktzyklus ressourceneffizienter ist, weil dann ist zum Beispiel, gibt es einfach gewisse Stellen, die einfach ganz, zum Beispiel die Chips, die genauso gebaut sind, dass sie so und so lange halten und dann nicht länger und dann gehen sie kaputt. Und dann ist das Produkt an sich hat weniger Rohstoffe drin, aber es wird kürzer verwendet. Das heißt, wir dürfen nicht nur bei Ressourceneffizienz ansetzen, sondern wir müssen bei dem Design an sich ansetzen. Und da gibt es die Ökodesign-Richtlinie auf EU-Ebene. Und früher hat die sich immer nur auf Energieeffizienz bezogen. Und jetzt seit einiger Zeit sollen da auch mehr Materialeffizienzkriterien berücksichtigt werden. Und damit kann auch geregelt werden, dass zum Beispiel die Akkus rausnehmbar sein müssen aus einem Telefon und nicht verklebt werden dürfen.
Es ist ja ganz interessant, dass lebten eine Weile lang die ganzen Android-Systeme. Da konnte man häufig die Akkus rausnehmen und mittlerweile sind die auch verklebt. Geht der Trend dann nicht doch wieder in die andere Richtung?
Ja, ich denke schon, dass der Trend in die Richtung geht, dass es eben verklebt ist.
Ja?
Und deswegen muss der Gesetzgeber da absolut handeln. Und bis jetzt hat die EU-Kommission da noch gekniffen und hat vor allem mobile Geräte immer noch nicht berücksichtigt.
Also ausgenommen.
Und ausgenommen. Mobiltelefone sind da noch nicht reingenommen, auch weil man Angst hat, dass man dort irgendwie dann, dass Verbraucher das nicht wollen soll können oder dass sie da eine gute, schlechte Presse darüber bekommen. Aber eigentlich ist genau das ja genau im Sinne der Verbraucher, dass sie ihre Produkte lange nutzen können. Das heißt, Mobiltelefone müssen da einfach rein in diese Regelung und müssen unter Materialeffizienzkriterien behandelt werden.
Herr Gausser, was ist mit der Spülmaschine, die super gut im Schuss ist und dann geht irgendeine kleine Platine kaputt und die auszutauschen kostet dann so viel wie irgendwie schon die Hälfte der neuen Maschine. Ist das vorgeschoben? Ist das realistisch?
Also wir haben tatsächlich im Bereich von Waschmaschinen, Geschirrspülern oder halt auch bei den Trocknern gibt es tatsächlich Bauteile, die nach 2,5, 3, 4 Jahren, je nachdem, wie häufig das Gerät benutzt wird, definitiv kaputt gehen. Das sind so kleine Schaltkreise, die dafür sorgen, dass die Geräte energieeffizienter arbeiten, einen tiefen Standby reingehen oder schneller starten dadurch. Und diese kleinen Schaltkreise sorgen tatsächlich dafür, dass diese ganze Maschine kaputt geht. Jetzt haben, wenn man jetzt bei den einschlägigen Ersatzteillieferanten schaut, stellt man fest, dass so eine Platine, ich sag mal, durchaus 150, 200 bis 300 Euro kosten kann, je nach Maschine, was ich denn da habe.
Also.
Und man kann für relativ wenig Geld, kann man diese Platinen, weil es eigentlich fast immer wieder die gleichen Fehler sind, kann man die, ich sag mal so, kostengünstig wieder an Stand setzen, sodass sich eine Reparatur auch lohnt. Also wir haben gerade eine Platine von einer Bautnicht-Waschmaschine bekommen, die ist aus München zu mir geschickt worden. Dort habe ich 3 Bauteile ersetzt, haben die nach München zurückgeschickt und die gute Dame hat sich bei mir gemeldet, läuft wieder einwandfrei. Alle anderen haben gesagt, es lohnt sich nicht mehr, soll eine neue kaufen.
Aber wenn ich die Maschine von München zu Ihnen ins Wendland schicke, ist das ja auch ein bisschen aufwendig.
Das ist korrekt. Also die gute Dame hat tatsächlich sich auf YouTube schlau gemacht, wo dieser Fehler herkommen kann. Sie hat also viel gegoogelt und hat das Ganze sich angeschaut und hat eigenmächtig, auch wenn sie keine Elektrofachkraft ist, diese Platine ausgebaut.
Ach so.
Und hat also Tatendrang, das finde ich ja sehr schön, dass auch Tatendrang dabei ist, diese Platine ausgebaut, hat recherchiert, hat sie dann zu mir geschickt und sie hat sie selber wieder eingebaut und hat auch vorher das Ganze dokumentiert per Handy, das heißt Fotos gemacht, wo kam welcher Stecker hin, wo war welche Schraube und so hat sie es dann wieder zusammengebaut und die Maschine läuft einwandfrei.
Das ist ganz viel Tatendrang und den hat auch Thomas Meinhardt mit den Hörerfragen.
Ja, und eine Warnung sollen wir weitergeben von einem Hörer, der sagt, es gibt viele gute YouTube-Tutorials, haben wir schon gehört, aber es gibt auch Videos, die werben für angebliches Spezialwerkzeug und der Hörer sagt, da sollte man auf jeden Fall die Finger weglassen. Sie nicken, Frau Jahn.
Weil es auch teuer werden kann, ne?
Ja, wir haben ja auch Erfahrungen eben mit unseriösen Anbietern, die gibt es ja immer wieder und in jedem Bereich. Und man muss einfach davon ausgehen, immer wenn es einen neuen Marktbereich gibt, wie jetzt zum Beispiel Verbraucher versuchen selbst zu reparieren, dass es dann eben auch wieder schwarze Schafe in dem Bereich gibt.
Okay.
Da muss man von ausgehen. Am besten ist man tatsächlich beraten, wenn man sich an Fachhandel
wendet. Und nichts Unnützes kaufen auf Verdacht. Der Zugriff auf Ersatzteile für freie Werkstätten wird immer mehr eingeschränkt. Ich bin Uhrmachermeister, schreibt Herr Priller, und kann selbst bei namhaften Schweizer Herstellern nicht mal mehr einfache Dichtungen, Gläser und so etwas kaufen, ohne zertifiziert zu sein. Also das Problem Ersatzteile. Und im Elektronikbereich, sagt er, ist es noch besonders schwierig, weil die Hersteller einfach nicht die Teilenummern aufbringen auf den Geräten, die dann auszutauschen sind. Also das ist ein weiteres Problem. Der Akku, die verklebten Akkus, das ist auch ein großes Problem, ein zunehmendes Problem. Auch das wurde vielfach am Telefon und per E-Mail berichtet. Selber reparieren oder hier reparieren lassen ist eine Wertschöpfung in Deutschland. Das noch eine Anmerkung zur Diskussion um die Nachhaltigkeit. Und eine Frage zur Garantieverlängerung. Die wird ja vielfach für Geräte angeboten. Frage dahinter natürlich immer, ist sie sinnvoll oder nicht. Hier kam jetzt ein spezieller Fall per E-Mail von Helga Zimmer. Sie sagt, ich hatte eine 4-jährige Garantieverlängerung. Nach dem ersten Jahr ging das Gerät kaputt. Die Garantieverlängerung war nicht nötig. Sie kriegte ein neues Gerät. Aber sie fragt nun, gilt dann diese Garantieverlängerung, die sie ja für 4 Jahre bezahlt hat, auch für das neue Gerät?
Ja, das ist tatsächlich immer die Frage. Und bei der Garantie ist es eben so, dass es ja eine freiwillige Leistung, die ist erstmal gesetzlich nur grob festgelegt. Das heißt also, im Grunde sind da erstmal die Hersteller frei, die Bedingungen festzulegen. Also man kann zum Beispiel auch die Garantie dann ausschließen, wenn jetzt sich herausstellt, dass der Verbraucher selbst irgendwas eingebaut hat, dann kann die Garantie zum Beispiel auch nicht mehr gelten. Und in dem Fall, das kann man jetzt gar nicht pauschal sagen, da muss man eben in die jeweiligen Garantiebedingungen schauen und gucken, was die für diesen Fall vorgeben. Man muss aber bei jeder Garantie, also hat auch der Verbraucher das Recht, diese Bedingungen in Textform eben ausgehändigt zu bekommen. Und da muss dann einfach und verständlich dargestellt sein, welche Bedingungen die Garantie hat. Und die sollte man sich gründlich durchlesen, bevor man die Garantie in Anspruch nimmt.
Ganz kurz der Unterschied, Gewährleistung und Garantie.
Ja, allein das Wort Garantieverlängerung zeigt schon, dass es wieder sehr oft durcheinander geworfen wird. Also Gewährleistung ist ein gesetzliches Recht, das kann nicht beschränkt werden gegenüber Verbrauchern.
Das ist die Mängelhaftung, diese 2 Jahre.
Genau, das ist diese 2 Jahre Gewährleistung, reparieren, neu liefern. Mhm. Und die Garantie ist etwas, was freiwillig vom Verkäufer, aber meistens vom Hersteller gegeben wird. Und da können die Bedingungen eben sehr unterschiedlich aussehen. Das hängt dann vom jeweiligen Hersteller ab. Man muss dazu sagen, es ist jetzt auch nicht alles erlaubt. Also die Hersteller sind nicht völlig frei, wenn die jetzt unwirksame AGB einbringen, dann gilt das eben auch nicht. Aber
unwirksame allgemeine Geschäftsbedingungen.
Genau, allgemeine Geschäftsbedingungen, richtig.
Okay.
Einen großen Ärger machen Kombigeräte. Das ist bei Druckern der Fall. Das sind Drucker, die haben dann vielleicht noch einen Scanner und einen Fax, drucken aber nicht mehr, aber natürlich scannen und faxen sie noch. Und Gleiches gibt es wohl auch im Fernsehbereich. Alte DVB-T-Empfänger, die haben dann noch einen Festplattenrekorder. Das läuft dann nicht mehr. Die Geräte, ja, man kann sie dann teilweise gar nicht mehr betreiben. Oder gibt es da auch, jetzt nochmal die Frage an den Fachmann im Reparaturcafé, gibt es da Möglichkeiten, dass die dann weiter betrieben werden können?
Also wenn wir jetzt vom DVB-T reden, können wir da nichts mehr weiter benutzen, weil wir haben einen neuen technischen Standard, den DVB-T2-Standard. Da können wir also nichts weiter benutzen. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass man auch, wenn man einen Satellitenreceiver mit einer gebauten Festplatte hat und dort hatte sich jetzt zum Beispiel die Festplatte verabschiedet, kann man die ohne weiteres tauschen. Oftmals sind auch bloß irgendwelche Speicherdefekte gegangen innerhalb des eigentlichen Gerätes. Oder wir haben natürlich das übliche Problem, dass wir zum Beispiel in den Receivern, gerade in den Satellitenreceiver-Bereich, weil das ja sehr kompakte oder DVB-T-Geräte, sehr kompakte Geräte sind, die wirklich sehr warm werden, haben wir eine Schnellalterung von Kondensatoren, die man mit relativ wenig Aufwand und mit relativ wenig Kosten tauschen kann. Und damit kann man ein Gerät wieder in Stand setzen.
Ja, und mit den Druckerscannern, da haben Sie ja selber schon gesagt, schlechte Erfahrung.
Genau, da haben wir oftmals das Problem, dass wir tatsächlich einen Zähler hinten drin laufen haben, der dann dafür sorgt, nach so und so viel Drucken, zack, schaltet das Gerät aus. Oder wir haben das Problem, dass zum Beispiel in Druckern oder diese Multifunktionsgeräte im Tintenbereich, dass wir dort einen Schwamm unten drin haben, der die überschüssige Tinte von der Patrone abzieht. Und wenn der zum Beispiel einen gewissen Füllstand erreicht hat, ist es so, dass das ganze Gerät komplett blockieren kann. Und dann sieht das aus, als ob das Gerät einen Totalschaden hat. Es funktioniert nicht mehr. Und mit Hilfe, oder wenn man diesen kleinen Schwamm ausbaut, was natürlich ein Wahnsinns-Ferkelkram ist, wenn man den ausbaut, wäscht und wieder neu reinmacht, kann ein Drucker ganz oft wieder funktionieren.
Ist das legitim, dass da ein Zähler drin ist im Gerät, der dann sagt, so und so viel Druckvorgänge? Und das war's?
Der Hersteller sagt ja, unser Gerät macht zum Beispiel 10.000 Drucke technisch einwandfrei und nach dem 10.100. Drucker kann das durchaus sein, Druck kann das durchaus sein, dass die Druckqualität nachlässt und dementsprechend muss dann ein Service gemacht werden oder das Gerät hat einfach dann seine Funktion verwirkt.
Mhm. Ganz wichtige Frage von diversen Hörerinnen und Hörern gestellt. Wie finde ich ein Repair-Café?
Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal
Internet,
die, die Anstiftung. Oder? Die Anstiftung hat zum Beispiel, die sitzen in München und die versuchen so die Repair-Cafés so unter eine Haube zu kriegen. Da kann man zum Beispiel nachschauen, wo das nächste Repair-Café stattfindet.
Ist das dann www.anstiftung.de oder?
Ich glaube, ja.
Oder wir schauen es nach und schreiben.
Bei Anstiftung findet man es auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und Anstiftung ist richtig, ja.
Ja, genau. Okay. Ja. Und sonst?
Ansonsten glaube ich auch unter Repair-Café. Mhm. Da kann man auch schauen, wo die nächsten Repair-Cafés sind und da wird dann auch wirklich sehr gut geholfen.
Im Internet, da wird auf Handelsplattformen häufig auch B-Ware verkauft. Da steht dann drauf, das ist geprüfte, vom Hersteller für gut befundene Ware, die dann preiswerter wieder abgegeben sind. Das sind Versandrückläufer und Ähnliches. Gelten da die gleichen Gewährleistungs- oder Garantiebedingungen wie für Neuware?
Also erstmal ist Gewährleistungsfrist wäre auch wieder 2 Jahre, es sei denn, es wird was anderes vereinbart. Da muss man jetzt ein bisschen gucken. Also man kann die Garantie bei gebrauchten Gegenständen auf 1 Jahr reduzieren. Ob B-Ware jetzt gebrauchte Gegenstände immer sind, das ist fraglich. Also allein, weil man jetzt sagt, ein Produkt ist B-Ware, heißt das nicht, dass es wirklich ein gebrauchter Gegenstand in dem Sinne ist. Also da sind schon mal Einschränkungen. Und eine ganz wichtige Sache ist auch, dass man im Internet, wenn ich jetzt auf so einem Marktplatz kaufe, dass ich ganz oft auch gar nicht von einem Unternehmer, sondern von einer Privatperson kaufe. Und dann gelten eh wieder andere Bedingungen.
Welche?
Also grundsätzlich auch wieder 2 Jahre Gewährleistung, aber das kann dann eben stärker eingeschränkt werden.
Darf ich ganz kurz unterbrechen? Wie ist das denn, wenn ich selber ein Gerät reparieren lasse und dann weiter verkaufe, kann ich haftbar gemacht werden, was weiß ich, wenn das explodiert und es doch einen Stromschlag gibt oder was auch immer?
Ja, es ist tatsächlich so, wenn ich verkaufe, dann hafte ich auch erstmal.
Als Privatperson?
Als Privatperson, ja. Ich kann allerdings dann als Privatperson das die Haftung im größeren Rahmen ausschließen. Dann müsste ich mich dann aber vorher erkundigen, wie ich das am besten mache. Am besten ist immer, ich vereinbare es mit meinem Käufer dann einfach schriftlich, lege einmal fest, dass ich eben für gewisse Dinge nicht haften will und dann, dann klappt das auch. Aber erstmal besteht natürlich das Risiko.
Okay. Können denn Hersteller generell eine Garantie ausschließen? Tobias Linser schreibt, ich habe ein Speichermedium, einen USB-Stick gekauft und der Händler sagt, Speichermedien sind grundsätzlich von der Garantie ausgeschlossen. Also, und das Ding war nun kaputt.
Also von der Garantie des Herstellers grundsätzlich ja. Die Garantie ist ja wieder nur die freiwillige Leistung, aber die gesetzliche Gewährleistung gilt trotzdem. Also man müsste sich dann in dem Fall an den Verkäufer wenden.
Ich möchte nochmal zum Thema Nachhaltigkeit nachfragen. Also wir haben ganz viele Hörerinnen und Hörer, die ganz eindeutig sagen, wir sind eigentlich für Reparieren. Frau Südow, gäbe es noch mehr Maßnahmen, damit das Reparieren begünstigt wird? Das Umweltbundesamt hat neulich die steuerliche Absetzbarkeit von Reparaturen, also auch für mich als Privatperson, nicht weil ich irgendwie Hausbesitzer bin und vermiete, gefordert.
Ja, das ist absolut. Das fordern wir auch. Ich denke, dass das eine Maßnahme wäre, wie man Reparatur einfach ein bisschen erschwinglicher machen könnte. Neben eben Ersatzteilverfügbarkeit, Information. Man könnte auch eine Mindestlebensdauer auf die Geräte schreiben, so wie sie lang halten sollten.
Das hat der Hersteller vom Drucker ja schon getan. Das haben wir gehört. 10.000 Druckdurchgänge und ab 10.001.
Genau, das ist natürlich nicht legitim. Gleichzeitig kann sich natürlich ein Käufer im Moment überhaupt nicht drauf einstellen, wie lange ein Gerät funktioniert.
Also ich denke mal, ein ganz großes Problem ist auch, dass den Kollegen, ich gehe in ein Fernsehfachgeschäft rein, ich gehe in ein Geschäft rein, dort stehen in der Regel nur Verkäufer. So, das sind keine Techniker. Das heißt, da steht kein Techniker mehr am Tresen, der einen erzählt, das Gerät kannst du technisch wirklich kaufen. Es sind reine geschulte Verkäufer. Und selbst die kleinen Fachbetriebe, die wir mittlerweile noch draußen haben, streben nur noch das Verkaufen an. Die wollen nur noch Umsatzzahlen generieren und nicht mehr den Kunden, ich sag mal, binden, damit, dass ich sage, wir reparieren. Komm zu mir, auch wenn du dein Produkt im Internet gekauft hast, wir reparieren es für dich, damit du es nicht wegschicken musst.
So ein Siegel ist reparierbar. Macht das Sinn als Pflicht oder nicht als Pflicht, freiwillig?
Das kann auf jeden Fall ein Teil der Maßnahmen sein, die sicherlich sinnvoll sind, genau, aber noch nicht alleine ausreichen.
Frau Jan?
Ja, genau wie Frau Südow schon gesagt hat, also wir fordern auch, dass einfach die Lebensdauer der Produkte schon auf das Produkt draufgeschrieben wird, sodass man es halt auf einen Blick erkennen kann und dann nicht noch länger recherchieren muss. Und dann sieht man ja, okay, ich kann erwarten, dass diese Waschmaschine jetzt 15 Jahre hält. Und ja, dafür stehen wir auch ein.
Okay. Ich würde noch sagen, Reparatur müssen sich die Bedingungen ändern und wir müssen eben auch bei der Produktion anpacken und da andere Bedingungen einfordern. Und es gibt Sorgfaltspflichten, das heißt Unternehmen, die ihre Produkte auf den Markt bringen müssten, dafür verpflichtend sein müssen, nachschauen, wie was in den Lieferketten passiert und da menschenrechtliche Risiken, also dass die auf Risiken überprüfen und wenn es Risiken gibt, Maßnahmen ergreifen, damit es nicht zu menschenrechtlichen Risiken kommt.
Also nicht nur für die Umwelt sich interessieren, sondern auch für die Menschen, die da drumherum
sind. Genau, weil Bergbau ist immer noch einer der Bereiche, wo es die meisten Menschenrechtsverletzungen gibt, wo Leute einfach ihren Lebensgrundlage ihnen genommen wird.
Eine Frage können wir noch.
Ja, unser Weg, schreibt Christian Heffner. Wenn wir ein neues Gerät im Haushalt brauchen, kaufen wir es gebraucht und wir kaufen dann Markenware, die man oder wir selber reparieren können. Herr Gausten, ist tendenziell Markenware, hochpreisige Ware länger haltbar, besser zu reparieren? Also kann man dem Hörer sagen, er geht den guten Weg?
Grundsätzlich sage ich mal, wenn er ein Produkt kauft, was schon 15 oder vielleicht auch 10 Jahre alt ist oder vielleicht auch 5 Jahre alt ist, kann man davon ausgehen, das wird auch noch länger halten. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Wenn mich zum Beispiel ein Kunde fragt, was für eine Waschmaschine soll ich jetzt kaufen, dann sage ich, kauf dir bitte eine 20 Jahre alte Miele-Waschmaschine als Beispiel, weil das ist ein Produkt, das ist konstruiert, das funktioniert und da bekomme ich auch noch immer Ersatzteile. Obwohl, wenn ich jetzt, ich sag mal, eine AEG oder ein Bautnecht oder andere Hersteller nehme, die jetzt im Preiskategorie von 299 Euro Verkauf sind, muss mir eigentlich einleuchten, dass so ein Produkt nicht lange halten kann. Das sind wirklich kurzfristige Produkte, die halten 2,5 bis 3 Jahre, danach sind sie kaputt, sie sind nicht reparabel und werden weggeschmissen.
Und Sie meinen tatsächlich, dass es noch Ersatzteile, also richtig offizielle Ersatzteile gibt? Oder muss ich dann die Repair-Cafés oder so Häuser wie das Ihre durchflügen und schauen, ob ich da noch ein Ersatzteil finde?
Nein, der Vorteil ist ja einfach, dass bei Produkten, die älter sind, hat ja manch einer schon einen Fehler gehabt. Und stellt diesen Fehler online ein und sagt, pass mal auf, so kannst du den eventuell reparieren, so kannst du den beheben. Ah. Und Ersatzteilforum ist ja zum Beispiel auch eBay, da kriegt man relativ für günstig Ersatzteile gekauft. Oder der Fachmann vor Ort, der, ich sag mal, ältere Fachmann vor Ort, der sagt, Mensch, du, das ist kein Problem, bitte tausch das aus und dann funktioniert das wieder. Und gerade ja auch, ich sag mal, die ganzen tollen Techniker sind ja alle mittlerweile in Rente. Und diese finden wir ganz oft wieder in Repair-Cafés.
Okay. So,
und dort wird ihnen natürlich dann weitergeholfen. Dort sprudelt das Wissen wieder raus. Und die freuen sich ja auch. Auch diese Menschen wollen ja wieder benutzt werden, dass sie dann sagen, ich habe ein Wissen, was ich frei nach draußen verteilen kann.
Fantastischer Appell zum Schluss. Wie gesagt, wir haben auch Schreiben bekommen von diversen Menschen, die sich in Repair-Cafés engagieren. Wir werden auf jeden Fall auf unserer Webseite so viele Adressen sammeln, wie wir können, wie wir dürfen. Wir haben bestimmte Begrenzungen. Wir dürfen auf bestimmte kommerziellere Angebote nicht hinweisen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. Also nur Mut, reparieren tut gut. Vielen Dank an Lars Gauster. Er ist Radio- und Fernsehtechniker. Kommt aus Dannenberg, dort eben auch ein Repair-Café. Michelle Jan ist die Juristin von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen und Johanna Südow begleitete uns ans Berlin. Sie ist bei der Nichtregierungsorganisation German Watch e.V. Kommenden Donnerstag hören Sie und ich uns wieder, nämlich beim Thema Tapezieren, Fließen, Küche einbauen. Welche Handwerkerleistungen in Eigenregie gelingen? Es geht also ums Heimwerkern, auch da nur Mut. Hier folgt Umwelt und Verbraucher mit Katharina Peetz und dort geht es darum, auch Nachhaltigkeit. Es gibt einige Supermärkte, die wollen jetzt die Plastiktrinkhalme abschaffen. Ja, und was das bedeutet, wird Katharina Peetz im Interview mit Gerhard Mehlhardt vom Öko-Institut besprechen. Mein Name ist Jule Reimer. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.